Also ich gehe davon aus, dass jeder von uns dreien hier in diesem Raum ein Lügner ist. Ja? Jeder von uns macht das. Wir haben alle Notlügen. Wir haben romantische Lügen, ja, wenn wir unseren Partnern oder unseren Partnerinnen sagen, dass ihnen das T-Shirt oder das Kleid super passt, ja, schmeckt voll gut. Ja. Also seit ich mich mit Mikroexpressionen auseinandersetze in den letzten 20 Jahren, ja, habe ich auch erkannt, dass meinem Mann das Essen nicht immer so gut schmeckt. Bei vielen Menschen ist es so, wenn die lügen, beginnen die mehr zu blinzeln. Ja? Männer schauen Frauen, wenn sie Frauen anlügen, tendenziell mehr in die Augen der Frauen. Das kommt vom Fokussieren des Wildes aus der Evolutionsgeschichte heraus.
Wenn Sie vor dem Fernseher sitzen am Abend,
ja,
und Zeit im Bild schauen,
ja,
und es ist ein Gast aus der Politik.
Ich liebe es.
Sie lieben es?
Ja.
Warum denn?
Weil ich so schön sehen kann, was wirklich abgeht. Ja?
Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei den Gebrüdern Planlos. Heute die, Martin, 11. Folge? 11. Folge. Wir sind da heute ganz im Zentrum Wiens. Das Rathaus ist in Sichtweite quasi.
Richtig. Wir werden heute ausnahmsweise nicht permanent lügen, weil die Dame, die uns gegenüber sitzt, draufkommen würde. Wir sitzen bei Patricia Staniek. Sie ist Profilerin und um gleich einmal den Irrtum, den sicher die meisten Hörer jetzt hätten, aufzuklären. Profilerin ist nicht gleich Kriminalprofilerin. Und vielleicht erklären Sie gleich mal den Unterschied.
Okay, also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Profiling. Die eine Art ist eben das Kriminalprofiling. Da ist der Kriminalprofiler unter anderem auch am Tatort unterwegs, kratzt Blutspuren ab, schaut sich den Modus operandi an, das ist die Art der Handlung, die der Täter vollzogen hat, schaut, was hat der Täter für eine Signatur. Die Signatur ist die persönliche Handschrift des Täters, das ist meistens bei Serienmorden. Unsere österreichischen Kriminalprofiler sind diesbezüglich relativ wenig im Einsatz, weil wir Gott sei Dank keine Serienmorde haben. Ich bin unabhängige Verhaltensprofilerin, aber auch Kriminologin, Unternehmensberaterin, Trainerin, Coach und ich bin in einem anderen Sektor tätig. Ich habe auch Tatorte, ich arbeite nicht bei der Polizei, bin unabhängig, aber für öffentliche und private Sicherheit, wenn die mich brauchen, dann bin ich da, weil ich bestimmte innovative Methoden habe, die ich dann auch in diesem Kontext einsetze. Bei mir geht es um die Lebenden, ich analysiere das Verhalten. Verhalten ist all das, was eine Leiche nicht mehr hinkriegt und genau das schaue ich mir dann an.
Wie genau, beschreiben Sie einfach gleich einmal, wie genau so Ihr Arbeitsalltag ausschaut. Ausschauen kann. Sie haben uns gerade vorhin gesagt.
Ausschauen kann, das ist extrem vielfältig, weil man das, was ich mache, in ganz vielen Bereichen einsetzen kann. Bin die letzten Tage sehr viel mit Rechtsanwälten, Staatsanwälten und so weiter unterwegs gewesen und habe die unterstützt bei Entwicklung von Gesprächsstrategien, Kommunikationsstrategien oder aber auch eben wenn es um Einvernahmen geht, beziehungsweise in Unternehmen. Ich habe einen starken wirtschaftlichen Kontext auch, weil ich komme ja aus der Wirtschaft. Das heißt, ich gehe in Unternehmen, unterstütze auch beim Recruiting, um den optimalen Mitarbeiter zu finden oder Talente in Unternehmen zu fördern. Ne? Weil unsere Führungskräfte, die wir in Österreich haben oder Leader, sind teilweise sehr, wie soll ich sagen, auf die negativen Aspekte einer Person fokussiert. Man sieht immer das Negative leichter als das Positive und ich schaue immer ganz anders hin und sage, okay, da ist ein Talent und sie sehen es nicht. Oder die andere Seite ist, gerade im Recruiting-Bereich, es gibt Positionen zu besetzen, die ausgesprochen heikel sind. Ja? Weil wenn ich heute jemanden brauche für eine IT-Leitung, das ist eine Machtposition. Ja? Der hat Zugänge überall hin. Der kann das auch benutzen und solche Menschen durchleuchte ich, nicht immer alleine, sondern es gibt auch eine Taskforce um mich herum, vom Brigadier Gerald Tatzkern, vom BKA ist zum Beispiel dabei, Detektive, Cybercrime-Spezialisten, Mobbing, Stalking-Spezialisten, White-Collar-Criminality-Spezialisten, das ist eine ganze Taskforce, Sprachprofiler, ja, die aufgrund von Schrift Bildern Täter ermitteln. Und wenn ich die brauche, dann ziehe ich die zu und dann arbeitet die Taskforce an Projekten. Bei mir persönlich, wenn ich allein arbeite, dann ist das so, dass ich Konfliktherde in Unternehmen ausfindig mache, weil man merkt oft, da ist irgendwas. Die Umsätze stagnieren, die Leistung stagniert, irgendwas ist da, aber keiner spricht es an. Das heißt, ein Teil meiner Arbeit kann sein, Konfliktherde ausfindig zu machen oder schauen, wo ganze Konfliktbrandherde sind oder wo es einen Mobber gibt oder einen Stalker gibt oder wo Narzissten oder Psychos ihr Werk vollbringen. Und das sind alles Dinge, die den Unternehmen Geld kosten. Das heißt, ich bin im Grunde genommen helfe ich den Unternehmen auch Geld einzusparen, wenn sie die richtigen Leute mit mir rekrutieren oder auch die falschen, die sie haben, aussortieren aus dem System und die Konfliktherde neutralisieren.
Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen, wenn Sie sagen, beim Recruiting helfen Sie?
Ja.
Sitzen Sie dann beim Vorstellungsgespräch mit dem
kann
Raum?
Kann sein. Und gibt verschiedenste Möglichkeiten und natürlich weiß die rekrutierte Person, wer ich bin. Ja? Okay. Die müssen das einfach wissen und das ist auch nur ehrlich und fair. Ansonsten würde ich mich nicht einlassen drauf. Diesbezüglich habe ich schon immer wieder unmoralische Angebote, die ich bekomme. Nein, ich bin Profiler, in der Funktion sitze ich da. Und es ist ja auch kein Ausschlusskriterium unbedingt, wenn jemand mal die Wahrheit etwas beschönigt, ja, im Lebenslauf. Es wird ja ungefähr gleich viel gelogen in einer Einvernahme als auch bei einem Bewerbungsgespräch. Ja. Also da muss ich mir mal anschauen, was ist die Art der Lüge, was ist die Form der Lüge und was passiert da? Und meistens checken die ja gar nicht, was ist denn jetzt wirklich ein Profiler, was macht er? Ich erkläre das dann schon ganz kurz, aber in der Aufregung vergessen sie das auch relativ schnell wieder. Und es geht einfach darum zu schauen, was haben die Menschen für Talente, wo sind aber auch Themenstellungen oder Problemstellungen, die fürs Unternehmen einen Schaden in Folge gesehen produzieren könnten. Weil wenn ich jetzt einen falschen Mitarbeiter einstelle, dann bedeutet das Geld fürs Unternehmen. Ich muss den einschulen, das dauert oft Wochen und dann ist er fertig und geht oder ich muss ihn gehen lassen. Somit ist jede Menge Ressource auf unterschiedlichen Ebenen weg. Ja? Oder es kann auch darum gehen, dass man schaut, wer ist jetzt hier ein Täter im Unternehmen? Ja? Weil Unternehmen sind ja auch Tatorte. Unternehmen sind Tatorte für Mobbing, Unternehmen sind mittlerweile auch Tatorte für Stalking, weil Ex-Partner auch oft ihre Partnerinnen oder Partner bis in den Berufsalltag verfolgen. Ja? Wir haben vor kurzem einen Stalking-Fall gelöst, ohne Polizei, weil die Polizei einfach noch nichts tun konnte, logischerweise, weil wenn der Täter nichts tut, kann die Polizei nichts tun. Aber dass der furchtbar nervt, ja, und dass man herausfinden muss, wer das ist, da setzen wir dann an, beziehungsweise unsere Detektive. Und wir haben dann relativ schnell herausgefunden, wer der Täter war. Es war für die Person unangenehm. Der hat Elektrogeräte in die Firma liefern lassen, Artikeln aus dem Beate Use Shop. Ja, also er hat jede Menge Unfug dort getrieben und hat sogar Kündigungsschreiben in dieses Unternehmen geschickt im Namen seiner Ex. Ja. Und innerhalb von 2 Stunden wussten wir, woher der Wind weht, wer der Stalker war. Ja, also um solche Dinge kümmern wir uns. Das macht auch irrsinnig Spaß, es ist ein riesengroßes Spannungsfeld und ich liebe das, was ich tue. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass man damit wirklich etwas bewegen kann, dass man etwas erreichen kann. Oder zum Beispiel, wenn du Menschen in Verhandlungsführungen helfen kannst. Ja, weil wenn du siehst, was sie beim anderen abspielt, verborgene Emotionen in den Gesichtern, Microgestures, also Mini-Bewegungen, psychophysiologische Phänomene, wie zum Beispiel einfach nur, plötzlich im Moment verrutscht ihre Atmung irgendwo hin und ich sehe das. Da stelle ich mir die Frage, was ist der Anlass, damit ihre Atmung verrutscht? Oder warum verhalten sie sich gerade so? Warum geraten sie jetzt unter Stress? Geraten sie unter Stress, weil ihnen ein Profiler gegenüber sitzt? Oder geraten sie unter Stress, weil sie in kurzer Zeit die Wahrheit kreativ auslegen werden? Ja. Also das sind so richtig, es ist so wahnsinnig vielfältig. Es ist einfach großartig. Ja.
Wenn ich jetzt beim Bewerbungsgespräch das Rosarote vom Himmel herunterlüge,
ja.
Was sind so die klassischen Arten? Wie würde ich mich da verraten? Als jemand, der jetzt ganz normal ist und das nicht wirklich Ahnung hat und das nicht kontrollieren kann.
Sie meinen, welche Anzeichen ich sehen würde?
Genau, woran erkennen Sie, dass ich dann doch eigentlich 10 Semester fürs Studium braucht habe und nicht 6, so wie ich behaupte.
Okay, wenn ich Sie das erste Mal sehe, in der ersten Begegnung, nehme ich mir von Ihnen eine sogenannte Baseline oder die Body Basics ab. Das heißt, ich schaue, wie schauen Sie aus, wenn Sie nicht lügen. Wenn Sie vielleicht schon eine Einvernahme einmal gesehen haben, so bei Tatort oder so, manchmal ist das so, dass man sieht, dass hier ein bisschen Smalltalk betrieben wird. Wollen Sie einen Kaffee? Wie geht es Ihnen? Wie war die Situation? Beruhigen Sie sich einmal. Ja. Also man versucht mir die Menschen runterzubringen, auch im Bewerbungsgespräch. Da kann es sein, dass ich mal mit Smalltalk ein bisschen einsteige, um die Situation zu entspannen. Und ich schaue dann immer, was ist der normalste Gesichtsausdruck, die normalste Körpersprache, also was ist Ihre Basisline im möglichst entspanntesten, wahrheitsgetreuesten Zustand. Ja? Und das merke ich mir. Ich merke mir Ihre Mimik, Ihre Gestik, Ihre Körpersprache, ich merke mir Ihre Sprachmuster, ich merke mir Ihre Stimme, wie die klingt, wann wird die hoch, wann wird die tief. Und im Grunde genommen schaue ich darauf, wann verändert sich denn das? Mhm. Und wenn sich jetzt diese Body Basics verändern, dann kriege ich Hinweise. Ihr Körper gibt mir entweder Hinweise über Ihre Mimik. Wir haben 7 Basisemotionen, die teilen sich auf 43 Muskelbewegungen im Gesicht auf. Sie können diese Muskelbewegung schwer bis gar nicht, meistens gar nicht, ja, kontrollieren. Wenn Sie emotional werden, schießen Sie eine dieser Bewegungen ab. Jetzt könnte sein, dass diese Bewegung ein Hinweis für mich ist, eine Veränderung. Als nächstes rutscht die Atmung vielleicht von der Bauchatmung auf den Brust hinauf. Ich schaue Sie an, Sie machen im gleichen Moment eine Schluckbewegung, weil Sie wissen, aha, ich muss dir jetzt was erzählen, aber das könnte heikel werden für mich. Könnte es vielleicht noch sein, dass ich Sie frage, Sie sagen mir etwas und Sie ziehen die linke Schulter ein Stück hoch. Das heißt, ich schaue genau auf diese Veränderungen. Und wenn ich das mache, muss ich dann eine Entscheidung treffen. Ist das jetzt wichtig für mich? Muss ich auf diesen Zug jetzt aufspringen, das hinterfragen oder lösen? Ich nenne das eine Cloud. Ich habe jetzt mal die erste Cloud, die erste Wolke. Oder ist es gescheiter, strategisch abzuwarten, zuzustimmen und harmlos zu tun? Ja, glaube ich Ihnen, Sie haben vollkommen recht. Ja? Den in Sicherheit zu wiegen und die Falle etwas später zuschnappen zu lassen. Beim Grunde genommen ist es Beobachtung, Entscheidung treffen, Strategie anwenden und die Wahrheit dann letztendlich ans Tageslicht holen.
Heißt das, ich könnte mich schon präventiv, wenn ich das weiß, ich könnte mich immunisieren gegen Sie, indem ich einfach von Anfang an nur lüge? Dass ich quasi immer diese ganzen Stress... Anzeichen aus.
Naja, vielleicht beobachte ich Sie auch schon vorher, wer weiß das denn? wer weiß das denn? Also wenn Sie sich nicht authentisch verhalten, checke ich das auch, ja? Weil ich das mittlerweile sehr, sehr lange mache. Ich bin in meinem Job als jemand, der Menschen beobachtet, mehr als 20 Jahre und ich schaue genau hin und ich war auch schon als Kind eine Beobachterin. Bei mir als Kind war das so, dass ich die ersten 7 Jahre Einzelkind war und meine Eltern nur Freunde ohne Kinder hatten. Ja? Und jetzt waren die am Wochenende immer bei ihren Freunden. Und es war so spannend, was diese Erwachsenen so miteinander tun, speziell dann, wenn sie sich einen hinter die Binsen gekippt haben. Ja? Und ich saß als Kind am Boden und habe denen zugeschaut und habe die beobachtet. Und dann habe ich auch manchmal Dinge gesehen, die du als Kind vielleicht nicht verstehst, aber weißt, dass es nicht in Ordnung ist. Ja? Und dann habe ich es auch noch gesagt. Und dann sagte meine Mutter zu mir, Kind, tu mir einen Gefallen. Rede nur, wenn du gefragt wirst. Weil wenn du den Mund aufmachst, gibt es noch einen Ärger. So als hätte ich als Kind was dafür gekonnt. Ja? Weil ich beobachtet habe, was sich hier abspielt. Und von meiner Mutter habe ich immer wieder den Satz gehört, halt den Mund. Somit habe ich gemerkt, das Kind, das ist falsch oder in den Augen meiner Mutter falsch, aber ich habe schon einen starken Rebellenanteil in mir. Es war mir im Prinzip wurscht, ich habe es noch nicht ausgesprochen und habe das, was ich als Kind immer beobachtet habe, auch für mich im positiven Sinne genutzt. Ja? Weil ich habe gesehen, wie verhalten sich Menschen, wie kommt man an Menschen heran, wie funktionieren die? Und das ist mir schon im Kindergarten, in der Schule überall zugute gekommen, dass ich Menschen lieben konnte und die sind mir einfach gefolgt. Ja? Und so ist es Gott sei Dank auch noch heute.
Aber ich stelle mir das richtig, also schwierig sowieso, weil ich keine Ahnung habe davon, aber anstrengend vor, auch für einen Profi, wie Sie das sind.
Ja.
Wenn man dem Gegenüber auf also wenn man auf so viele Anzeichen achten muss, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Also ich tue mir manchmal schon schwer, einem Gespräch zu folgen bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich dann aber auch noch auf Dutzende Anzeichen achten muss, stelle ich mir das richtig anstrengend vor, wenn das jetzt eine Verhandlung ist oder ein Vorstellungsgespräch, das sich länger hinzieht.
Natürlich ist das auch anstrengend, aber es ist mein Job und ich weiß, mich zu fokussieren. Ja? Mhm. Ab dem Moment, wo der Spot on geht, bin ich 100% im Fokus, bin ich 100%ig da. Und es kann sein, dass ich eine Grippe habe und todmüde bin. Es ist mir schon passiert, dass ich mit 39,9 Fieber noch gestanden bin im Seminar. Um 17 Uhr war das Seminar zum Beispiel aus, 17.03 Uhr war ich im Auto und habe weggeschlafen und war nimmer mehr zum Retten. Also mein Körper weiß, wann er auf Profi umstellen muss und wann er jetzt nachlassen kann. Klar ist es anstrengend, aber es ist mein Job und ich mache ihn gerne, weil es sind viele Faktoren. Ich muss oft nicht nur einen beobachten.
Das ja? denke ich mal.
Ja, ich hab oft Gespräche, wo es um Verhandlungen geht, wo es um Millionen geht, wo ich da drinnen sitze und mehrere Leute beobachten muss und gleichzeitig mir überlegen muss, was passiert da oder dann einen Break machen muss und sagen mit den Anwälten oder mit den Leuten, die es betrifft, jetzt gehen wir kurz mal raus. Ja? Das heißt, es sind wahnsinnig viele Dinge, auf die ich schauen muss, aber es macht mir Spaß und im Prinzip schaue ich ja nur. Ja, ich schaue, filtere etwas heraus, ich erkenne etwas, dann entscheide ich, brauche ich das jetzt oder nicht. Ja? Mhm. Weil ich muss ja nicht auf alles einsteigen. Ja. Es ist auch nicht alles wichtig, weil mir ist jetzt vollkommen wurscht, ob sie mich abschätzig anlächeln, weil sie glauben, dass es eh nicht check, was rennt. Ja? Ja. Ist mir vollkommen egal. Aber das Nächste, was vielleicht kommt, kann vielleicht so wichtig sein, dass ich es aufgreife und strategisch einsetze.
Helfen Sie sich da mit Videoaufnahmen, also dass Sie tatsächlich ein Video machen von so einer komplexeren Situation?
Naja, Video haben wir, wenn wir zum Beispiel mit den Detektiven irgendwo sind, ja. Aber das ist auch so eine Geschichte natürlich mit den Videos. Das ist super, weil das kann ich zurückspulen und deswegen, da kann ich mir was anschauen. Aber meistens wird meine Reaktion oder meine Handlung eh ja schon live vor Ort gebraucht. Ja? Mhm. Es kann sein, dass ich von Richtern und Staatsanwälten, das kommt öfters vor, Videos von einer kontradiktatorischen Verhandlung bekomme. Also das ist eine Verhandlung, die nicht jetzt im Gerichtssaal stattfindet, sondern irgendwo in einem Nebenraum, wo der Staatsanwalt und eine Begleitperson dabei ist. Dann wird das aufgenommen und dann kriege ich das und dann gebe ich eine Analyse ab. Es ist kein Gutachten, sondern weil ich kein Gutachter bin, sondern werde einfach gefragt, wie sehen Sie die Situation beim nächsten Gespräch, wie können wir mit dieser Dame oder mit diesem Herrn vorgehen, worauf müssen wir achten. Also so etwas kann das durchaus sein. Aber meistens geht es um Live-Analysen und Live-Reaktionen, Handlungen, Strategien und es muss auch blitzschnell gehen. Ja?
Gibt es eine Berufsgruppe, die besser lügt als andere und warum ist es Anwälte?
Also ich gehe ja davon aus, dass jeder von uns dreien hier in diesem Raum ein Lügner ist. Ja?
Mit Sicherheit.
Jeder von uns macht das. Wir haben alle Notlügen. Wir haben romantische Lügen, ja, wenn wir unseren Partnern oder unseren Partnerinnen sagen, dass ihnen das T-Shirt oder das Kleid
schmeckt
super
eh
passt. Ja, schmeckt voll gut. Ja. Also seit ich mich mit Mikroexpressionen auseinandersetze in den letzten 20 Jahren, ja, habe ich auch erkannt, dass meinem Mann das Essen nicht immer so gut schmeckt. Ja, und auch nicht meinen Sohn, aber die aus Liebe sagen, danke, schmeckt gut. Ja. Mittlerweile sagen sie es auch nicht mehr, weil das eh sehen die. Ja, also so ungefähr läuft das, ja. Mhm.
Aber Sie sprechen es eh schon an. Können Sie es dann, also auch wenn Sie jetzt nicht beruflich im Einsatz sind, im Privaten noch ausschalten überhaupt diese Fähigkeiten, die Sie da haben?
Nein, es läuft immer mit, aber es ist auch nicht anstrengend, weil in einem privaten Kontext muss ich jetzt nicht aufpassen. Ja? Wenn ich etwas übersehe ich es und da bin ich auch nicht ständig irgendwie mit dem Radar unterwegs, ja. Mhm. Wenn das die Frage ist, ob es in meinem privaten Umfeld Leute gibt, die mich mögen, ja.
Also nicht die Frage. Also,
es gibt schon Freunde, ja.
Wir haben jetzt gerade vorher diskutiert, würden wir wissen wollen, also beim Herkommen, würden wir immer wissen wollen, wenn uns wer anlügt, will man es wissen? Also denken Sie sich nicht auch manchmal, naja, ich hätte jetzt lieber schon geglaubt, dass das Essen wirklich gut schmeckt zum Beispiel.
Ich verstehe jetzt die Frage nicht. Bitte noch einmal. Für
Sie
eine
Schwarzhaarige. Also im Alter kommen Sie drauf, wenn Sie wer anlügt. Sie werden es vielleicht hin und wieder übersehen, aber wäre es Ihnen manchmal lieber, dann nicht drauf zu kommen?
Wenn es wahrscheinlich meinen Sohn betreffen würde, ich denke da, der ist mittlerweile 30, wird im Juni 31, wie der so in der Pubertät war, habe ich mir gewünscht, dass er mich manchmal anlügt, hat aber nicht gemacht, weil ich ihn zu einem ehrlichen Menschen erzogen habe. Und als er sich mal in der Pubertät das erste Mal einen Joint reingepfiffen hat, ist er zu mir gekommen und gesagt, Mama, ich habe einen Joint geraucht. Und dann habe ich gesagt, Kind, bitte, könntest du mich bitte professionell anlügen? Ich würde es jetzt gar nicht wissen. Ja? In diesen Dingen habe ich mir gewünscht, ich sehe es nicht. Aber mein Ehemann kann das überhaupt nicht verbergen. Also mein Mann ist jemand, der total ehrlich und geradlinig ist. Und der nimmt mich oft auf die Schaufel. Den frage ich irgendetwas. Und da will er mich anlügen und sagt mir ganz was anderes. Aber das merke ich natürlich sofort. Ja? Ich sage ihm natürlich nicht, auch wenn er zuhört, den Podcast dann später anhört, woran ich es erkenne.
Aber da würde ich gerne einhaken, nämlich vielleicht verraten Sie uns ein paar, geben Sie ein paar Tipps, woran man es denn wirklich erkennt, wenn man angelogen wird. Was sind denn so für uns und unsere
Hörer, die jetzt nicht
keine Experten sind, einfach so ganz einfache Dinge. Wenn es ein grober Lüger ist, zuckt bei Martin das rechte Auge.
Ich selber habe aufgehört, bei 279 Hinweisen also zu zählen. Ja. Es gibt schon ein paar gute Hinweise, es gibt ein paar weniger gute Hinweise, aber das Allerwichtigste ist einmal die Baseline, also diese Body Basics zu haben. Weil das ist für jemanden, der Laie ist, ganz wichtig, weil damit er die Abweichungen schneller erkennt. Bei mir ist es wurscht, ich sehe auch so, wenn etwas nicht stimmt. Anzeichen können sein, wenn plötzlich ihr Körper unter Stress gerät, ja, weil sie sich eh vom Lügen fürchten, nicht gern lügen wollen oder Angst haben, dass sie auffliegen, gerät ihr Körper unter Stress. Da kann es sein, dass sie mit Selbstberührungen beginnen, sogenannte Manipulatoren. Mhm. Sie beginnen an ihrem Ohrläppchen zu zupfen, sie machen Bewegungen, Wischbewegungen übers Gesicht, sie greifen sich mit der Hand in den Nacken, da stehen sie schon ziemlich unter Stress, sie reiben die Finger aneinander, sie wischen an sich herum. Ja, je mehr das dann wird, an solchen Selbstberührungen, umso höher ist dann meistens der Stresslevel. Ja. Also achten Sie darauf, ob solche Selbstberührungen kommen, ja, oder Objektberührungen. Jemand beginnt plötzlich mit Dingen zu spielen, das er vorher nicht gemacht hat, schiebt den Kugelschreiber permanent in ihre Richtung, ja. Meistens ist eine Abfolge von etwas. Es beginnt zum Beispiel damit, dass sich der Blinzelschlag erhöht, ja. Bei vielen Menschen ist es so, wenn die lügen, beginnen die mehr zu blinzeln, ja. Männer schauen Frauen, wenn sie Frauen anlügen, tendenziell mehr in die Augen der Frauen. Das kommt vom Fokussieren des Wildes aus der Evolutionsgeschichte heraus, wo ihre Vorfahren ja noch mit dem Lederschurz oder Pelzschurz um die Hüfte mit Speer durch die Pampa gelaufen sind. Und darum haben sie so einen Fokusblick. Also der männliche Blick geht weiter und schmäler vor nach vorne als der Blick der Frau. Und wenn ein Mann lügt, schaut er einer Frau eher tendenziell mehr in die Augen, so nach dem Motto, schau mir in die Augen, Kleines, können diese Augen lügen? Okay. Never ever. Ich habe keine Ahnung, wie die Hotelrechnung für zwei Personen in meine Jackentasche gekommen ist. Das ist wahrscheinlich in der Putzerei passiert. Ja? Also Männer schauen tendenziell mehr in die Augen, Frauen lügen mehr aus der Bewegung heraus. Ja? Also wenn eine Partnerin zum Beispiel jetzt herumzurennen beginnt oder auf dem Sessel mehr hin und her rutscht, die Gestik heftiger wird, dann kann es sein, dass das passiert. Bei meinem Mann habe ich Pech, der weiß, dass ich mich bewegen muss, ja, beim Schwindeln. Der ist ein Eck größer als ich glaube 1,87 und der schiebt mich dann in eine Ecke, steht ganz dicht bei mir, ja. Da denkst du schon, wenn du 3 Wochen weg bist, das wird jetzt ein romantisches Date in der Ecke. Nein, es geht um Lie Detection, ja. Kommt mir ganz, ganz nahe. Sein Gesicht kommt mir sinnlich näher, näher, näher. Und dann ist er ganz nahe bei mir, fast Lippen an Lippen. Und dann sagt er so. Und jetzt sag's noch einmal. Und dann, Houston, habe ich ein Problem. Ja? Weil wenn ich das jetzt nochmal sagen muss und kann nichts bewegen, ja, dann beginnen die Augen hin und her zu flattern. Und dann weiß es auch. Aber im Grunde genommen, wir kennen uns 35 Jahre, da kannst du eh nichts mehr vormachen. Ja, also es gibt vielerlei Hinweise. Das kann von den Manipulatoren, also diese Stressanzeichen des Körpers sein. Sehr oft geht auch eine Schulter in die Höhe. Auf das können Sie schauen. Menschen, die nicht gerne lügen wollen, distanzieren sich von der Lüge. Die gehen vielleicht mit dem Oberkörper einen Millimeter zurück, ziehen die Hände zurück oder ziehen die Beine zurück. Ich habe oft erlebt, wenn ich jemanden jetzt wirklich schon so mal in der Mangel hatte und ich war ganz nahe dran, an die Lösung oder an die Wahrheit zu kommen, dass die Beine auf den Außenseiten, also die Füße auf den Außenseiten nach außen kippen. Und dann weiß ich, aha, man kann es mit einem Bild formulieren, jetzt verliert er den Boden unter den Füßen. Ja? Aber das, was ich sehe, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist dann die Wahrheit, wenn der Gesprächspartner es zugegeben hat, dass er gelogen hat. Ja? Man muss mit diesen Dingen sehr, sehr vorsichtig umgehen. Weil stellen Sie sich vor, ein Richter würde mich fragen, hat dieser Mann diese Frau umgebracht? Und ich würde sagen, ja, ich bin Mensch und kann mich wie jeder andere Mensch irren. Ja.
Das ist auch eine unserer Fragen eigentlich. Also gibt es dann einfach Menschen, die jetzt nicht so in dieses Schema passen oder wo man sich aus irgendwelchen anderen Gründen einfach täuscht und dass man dann komplett am falschen Dampfer ist auch einmal?
Das kann immer passieren. Ja. Also immer, wo gehobelt wird, fliegen auch Späne. Es gibt nur so eine spezielle Gattung an Mensch. Das ist der Narzisst oder der Psychopath zum Beispiel. Der Psychopath und der Narzisst oder auch der Soziopath, die lügen fantastisch. Und zwar lügen die aus dem Grund fantastisch, weil die bestimmte Emotionsbereiche, die, sage ich jetzt mal, der klassische Normalo hat, in ihrem Gehirn nicht vorhanden sind oder anders verkabelt sind. Mhm. Ja, oder anders andocken, verschoben andocken, wie auch immer. Das heißt, wenn ein Psychopath lügt, kann es sein, dass ich überhaupt keine Anzeichen sehe. Weil der Trauer oder Schuld, so wie ich, nicht empfinden kann, deshalb zeigt das mir außen auch nicht, auch nicht in der Microexpression. Der zeigt mir keine Reue, der zeigt mir keine Schuld. Der hat diese Form von Liebe, wie wir sie empfinden, auch nicht. Liebe ist für den Objekt. Liebe, nicht Personenliebe, der lügt vollkommen angstfrei, weil der ist eh schmerzbefreit, dann sehe ich optisch nichts. Dann muss ich nur schauen, wie kann ich den von der, wie sagt man in Österreich, Maschek-Seiten von hinten rum packen und etwas herausfinden. Und die fahren dann so eine bestimmte Strategie und die Strategie heißt Menschen einwickeln. Ich nenne das immer 4T-Methode. Turteln, tarnen, täuschen, treten. Ja? Narzissten und Psychopathen können durchaus gefährlich werden, müssen sie aber nicht. Ja. Es gibt Narzissten, die sind relativ lustig, mit denen hast du das recht nett. Auf einer Skala von 0 bis 10 sind die von 0 bis 3, sind in dem erträglichen Bereich, tun niemandem was. Auf dieser selben Skala, wenn die über 5 drüber gehen, können die für Unternehmen sehr gefährlich werden, für Einzelpersonen sehr gefährlich werden, weil die hochgradig manipulativ sind. Sie setzen alles ein, dass sie die Personen für sich gewinnen und spielen dann Schach. Die spielen dann Schach, ja? Da werden die Menschen wie Schachfiguren ganz einfach hin und her bewegt. Da kommen Lügenstrategien. Also da wird alles aufgefahren. Die ersten Schritte sind meistens so, das meine ich mit Turteln. Nehmen wir jetzt das Beispiel eine Mann-Frau-Beziehung her. Es wird viel getindert, es wird viel gematcht. Eine Frau kommt da mal so auf so ein Tinder-Date und da erzähle ich eine tatsächliche Geschichte von einer Kundin, die zu einem Date kam, im besten Restaurant von Wien, in der schönsten Nische in diesem Lokal, ein über mit Rosen und Rosen bedeckter Tisch, ein Mann im Dandy-Outfit, weißer Anzug. Also wenn ich das gesehen hätte, hätte ich gleich einen Zusammenbruch gekriegt vor Lachen. Ja. Aber die Dame war über 50, viele Jahre lang alleine und er hat was gefehlt. Und das hat dieser Mann ziemlich schnell gecheckt, weil das war tatsächlich ein hochgradiger Narzisst. Erste Phase turteln, ich mache dir da ein schönes, elegantes Abendessen. Ich erzähle dir alles, was dir schon lange keiner erzählt hat und was du dringend hören musst. Gleichzeitig registriert aber alle Schwächen, die die hat, die speichert er aber im Hinterköpfchen, weil die braucht er etwas später. Und dann wickelt er die in einen Konkon ein, da spinnt die komplett ein und wenn die verliebt ist oder er den Eindruck hat, die hängt da schon drin, dann beginnt so eine Testing-Phase. Und in der Testing-Phase kann es durchaus sein, dass der jetzt mal abhaut. Der sagt zu ihr, du Schatz, ich muss jetzt mal ein paar Tage weg, aber weißt du, WhatsApp, SMS, ja, wir schreiben uns, wir hören uns. Der meldet sich nicht. bringt die Frau in Angstzustände, ja, und die merkt plötzlich, die ist nicht nur verliebt, sie liebt ihn, sie will ohne ihn nicht leben, sie ist in der Angst, er meldet sich eine ganze Woche nicht. Und dann kommt er zurück und sagt, sorry, aber mein Telefon war kaputt. Die Frage ist, war er überhaupt weg? Meistens sind die gar nicht weg, ja, sondern das ist einfach strategisch. Wenn der ein paar Tage weg wird und die flippt vollkommen aus, ja, oder fällt ihm weinend und im Hals weiser, jetzt habe ich dich. Dann, also er hat ja geturtelt, er hat getarnt, er hat getäuscht und jetzt geht es darum, um einen Nutzen zu optimieren aus dieser Person heraus. Der liebt nicht den Menschen an sich, sondern man kann sagen, das ist eine Objektliebe. Und dieses Objekt muss mir jetzt etwas nutzen. Und ich verhalte mich so, dass mir das Objekt den optimalen Nutzen bringt. Und dann, wenn die Abhängigkeit schon ganz groß ist, beginnt die Tretenphase. Na, also Sie wissen, Turteln, Tarnen, Täuschen, Treten, das kann dann mit psychischer Gewalt, mit physischer Gewalt enden. Da gibt es unheimlich viele Leidensgeschichten, die ich von Menschen höre, nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Der Punkt ist, dass Männer, wenn es wirklich gefährlich ist oder wenn es körperliche Übergriffe auch von Frauen gegeben hat, dass Männer nicht zur Polizei gehen, ja, und das nicht anzeigen, weil es für einen Mann scheinbar blamabel ist zu sagen, die 1,55 Meter große hat mir verklöppelt. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass es hier im Bereich des, von narzisstischen Beziehungen oder toxischen Beziehungen eine große Dunkelziffer gibt von Männern, die leiden und die das Leiden für sich herumtragen oder in irgendeiner Form lösen oder erlösen. Mhm. Ja.
Und diese Frau kommt dann zu Ihnen und sagt, der ganz geheuer ist mir dieser Typ jetzt nicht, können Sie sich den mal anschauen?
Meistens höre ich das aus Erzählungen. Okay. Ja? Und man schaut dann, wie, wenn die Frau das möchte, wie komme ich von dieser Person weg? Ja? Also psychologische Beratung oder Betreuung mache ich nicht, weil ich keine Psychologin bin, sondern wir haben natürlich Psychologen in unserem Team oder Therapeuten, die sich darum kümmern. Aber ich entwickle mit der Frau eine Strategie, wie sie sich da loseisen kann. Andererseits habe ich das Pferd jetzt anders aufgezäumt, weil Sie haben es bestimmt mitbekommen, im Jänner hat sich in Österreich einiges abgespielt, ganz, ganz viele Femizide. Femizide sind Frauenmorde. Seit 2 Jahren schreie ich schon laut, dass die Anzahl der Femizide in Österreich extrem hoch ist. Wir sind das Land, Österreich, das in Europa die höchste Femizidrate hat. Ja? Aufgerechnet natürlich auf die Einwohnerzahl, klar. Ja, und seit 2 Jahren beschäftige ich mich damit und dadurch im Jänner jetzt schon 6 oder 7 Morde, haben wir schon Frauenmorde. Jetzt ist Gott sei Dank die Politik auch hellhörig geworden. Es tut sich da einiges, aber ich denke mir, es ist, macht nicht nur Sinn, dann zu helfen, wenn es passiert ist, sondern es muss Aufklärung passieren. Und zwar auf allen Ebenen muss Aufklärung passieren. Die Politik tut jetzt eh schon. Ich mache Aufklärungsvorträge für junge Mädchen, für Frauen, für junge Männer, wer auch immer das braucht, auch gemeinsam mit dem Brigadier Tatzkern vom Joint Operational Office, vom Bundeskriminalamt, um einfach Menschen aufzuklären, was passieren kann. Also Gefahrenzone, Partnerschaft. Ja? Weil bevor etwas passiert, sind meistens Anzeichen da. Und die Präventionsaufgabe, die ich sehe, ist, diese Anzeichen bekannt zu machen. Woran erkenne ich das? Woran merke ich, dass das Verhalten meines Partners von einem Normverhalten abweicht? Ja? Und der Österreicher schreit ja immer und sagt, das sind alles die bösen Ausländer, so ist es nicht. Natürlich haben wir auch durch den Zuwachs, den wir in den letzten Jahren bekommen haben, hier auch eine höhere Rate. Und wir haben hier ein ganz großes Gefahrenpotenzial auch, weil wir kulturelle Unterschiede haben. Ja? Aber wir haben auch noch patriarchalische Systeme in Österreich, das hört der Österreicher nicht gern. Und genau diese gehören auch aufgeweicht, zerbröselt und da müssen wir alle was tun. Denn wer erzieht denn die Männer zu Patriarchen und wer erzieht die Mädchen zu Einhornstaub streuenden Wesen, das sind eben die Eltern, Mutter oder Vater, wer auch immer das macht. Und da muss man schon ansetzen und auch wirklich etwas tun in Bezug auf Aufklärung. Weil wenn ich mich zurückerinnere, wie ich in der Schule war, Und ich habe mich in einen verliebt oder der sich in mich. Da gab es einen Zettel, da stand drauf, willst du mit mir gehen? Dann gab es einen Zettel retour. Ja, so. Jetzt habe ich den nach 14 Tagen gar nicht mehr so super süß und attraktiv gefunden und habe ihm erklärt, dass ich jetzt nicht mehr mit ihm gehen will. Ist überhaupt kein Problem gewesen. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Menschen aus einem anderen Kulturkreis zu uns herüberkommen, wo das Bild der Frau vollkommen andere Bedeutung hat. Und es verliebt sich ein 14-jähriges Mädchen, und die kann nach 3 Wochen dann nimmer mehr sagen, ich will weg. Weil sie möglicherweise aufgrund dieser Prägungen gar nicht mehr wegkommt oder ein riesiges Problem hat. Und das müssen wir uns anschauen. Deshalb bin ich auch dankbar, dass Sie beide heute hier bei mir sind und ich das im Podcast unterbringen kann und sagen kann, wir müssen die Töchter schützen und die Söhne zu Männern machen. Mhm. Und zwar zu den Männern oder zu dem, was ich unter Männer verstehe, die sich so verhalten wie Wölfe in der freien Wildbahn. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich arbeite seit 2009 mit Wölfen im Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn. Die Wölfe, die dort im Gehege sind, die verhalten sich wie Menschen in unseren Organisationen, nicht? Weil die haben ja auch einen Zaun rundherum. Die sind nicht wirklich ein Vorbild, die sind einfach ein Spiegel für die Manager, mit denen wir ins Gehege gehen. Aber Wolf in freier Wildbahn ist meistens, wenn es eine gesunde Familie ist, und die Wolfsfamilien sind meistens sehr gesund, gleichermaßen von Wölfin und Wolf geführt. Vollkommen automatisch. Mit klassischer Arbeitsaufteilung, jeder macht die Hälfte. Das Weibchen darf nur eines, was der Wolf nicht darf. Das Weibchen darf als erstes fressen, wenn sie Junge hat. Weil das braucht sie, damit sie Milch produziert. Der Wolf, der Rudelführer, darf eines, was alle anderen Männchen nicht dürfen. Er darf mit erhobenem Fuß an den Baum pinkeln. Ja? Alle anderen müssen hocken. Und für mich ist dieses Wolfsrudel in freier Wildbahn einfach so ein Beispiel für eine gut funktionierende Organisation oder Familie. Weil das Wolfsrudel führt, ist gemeinsam geführt von Wolf und Wölfin. Weisheit, Lernen wird an die Kinder weitergegeben. Die Wolfsjungen, die Papis, lernen sehr schnell, wenn sie sich falsch verhalten haben. Da klappern die Wölfe mit dem Maul oben drüber und zeigen ihnen, nein, das machst du jetzt nicht. Ja? Und was ich sagen möchte, ist, dass wir unseren Kindern wieder beibringen müssen, dass es Grenzen gibt. Und Erwachsene müssen ihre Führungsverantwortung übernehmen, dann werden solche Dinge wieder weniger passieren. Und ich habe letztens mit Politikern diskutiert in einem TV-Studio und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt so eine Situation und wir müssen jetzt Prävention betreiben. Wir müssen nicht jetzt Prävention für das betreiben, weil wir haben das Problem schon. Wir müssen das Problem jetzt lösen und handlungsaktiv sein und Prävention schon in den Familien, in den Kindergärten, in den Schulen weitreichend betreiben, damit man die Situation wieder in den Griff bekommt.
Sind Sie da tatsächlich in Schulen und in Kindergärten unterwegs oder in anderen Einrichtungen? Oder?
Nein, bin ich nicht, weil das ist von der Politik aus gestützt. Das passiert auch jetzt. Habe mit der Bundesministerin Bogner-Strauß gestern auch ein Gespräch darüber gehabt. Wir haben einander getroffen. Da passiert jetzt schon viel. Und sie hat sich sehr interessiert auch für die Dinge, die ich mache. Ich kann aus beruflichen Gründen nicht ständig in Schulen, Kindergärten oder sonst irgendwo hingehen. Was wir machen, wir stellen freizeitlich Vorträge für junge Mädchen, für junge Frauen zur Verfügung. Wir verlangen 30 Euro für den Vortrag, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Aber diese 30 Euro nehmen wir und spenden an Wider die Gewalt von Marika Lichter. Das wird jungen Menschen, die Probleme haben, zur Verfügung gestellt. Solche Dinge machen wir. Wir haben jetzt hier im März ein Seminar für junge Mädchen gefahren, so eine Partnerschaft. Wir haben Messerabwehr für Frauen. Ja, wenn du einen Wahnsinnigen mit einem Messer hast und der wild herumfuchtelt, hast meistens eh keine Chance, aber du hast dich zumindest schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt. Dieses Seminar kann vielleicht ein Leben retten oder setzt zumindest auseinander. In diesem Bereich arbeiten wir ganz stark. Ich habe auf Facebook eine Gruppe, die heißt Profiler Criminologist Patricia Stanek. Da sind täglich Tipps drin. Wie verhält sich eine Frau, wenn sie auf einem Parkplatz oder in einer Parkgarage ist? Wie verhalte ich mich auf einem Event? Wie gehe ich allein durch die Straße? Was mache ich, wenn mir jemand nachgeht? Ja, in dieser Gruppe beschreibe ich täglich mit meiner Taskcard vor, was man für die eigene Sicherheit machen kann. Und das ist ganz wichtig.
Was mache ich, wenn mir jemand nachgeht?
Alles das drauf. Kommt drauf an, wer.
Aber was vielleicht einen Schritt noch vor, wie erkenne ich den Menschen, der mir dann bald nachgehen wird?
Naja, das kommt jetzt darauf an, die Form des Nachgehens. Ja? Wenn ich auf einer Party schon Geplänkel mache und dann ein Zeichen gebe, ich gehe jetzt raus und wenn du Lust hast, dann komm mit, dann ist das eine andere Thematik. Aber man merkt das natürlich und man spürt das auch, wenn jemand hinten nachgeht. Ja? Wichtig ist, wenn ich merke, dass mir jemand nachgeht, ich muss sofort dorthin gehen, wo es hell ist und laut ist. Laut und Licht, das bedeutet, geh nicht durch dunkle Gassen, ja? Gehe nicht am Rand des Gehsteigs, geh nicht knapp bei den Türen, geh auf die Straße, geh in der Mitte, sei laut, mach Lärm, schau, dass du schnell ins Helle kommst, sprich sofort Leute an, geh auch nicht bei der eigenen Haustür rein, wenn der knapp hinter dir ist, weil möglicherweise drückt er dich in die Wohnung, geh ins nächste Lokal, was auch immer, aber mach dich bemerkbar und schützt dich im Vorfeld, indem du dich informierst. Ja? Also es gibt unterschiedliche Situationen. Wir haben Schulungen gemacht für junge Mädchen, nein, gelogen, für junge Frauen in der Parkgarage. Zuerst haben wir beobachtet, wie packen die denn? Wie machen die das? Die stellen das Auto so hin, dass sie nicht schnell wegfahren können. Ja? Ich muss erst einmal stellen mein Auto so hin, dass die Schnauze nach vorn steht, dass ich gleich wegkomme. Die Damen steigen ein. Ja, ich mache jetzt eine Schublade auf, klappen den Spiegel runter, ziehen den Lippenstift nach, bevor sie runterdrücken. Ja? In einer Situation, wo es möglicherweise ist, dass mir jemand etwas Böses tun möchte, dann gebe ich mir den Lippenstift noch herauf. Sondern das Erste, was ich mache, wenn ich einsteige, ist, dass ich das Auto versperre. Ja? Das heißt, da haben wir beobachtet, wie gehen Frauen in der Parkgarage um. Ja? Weil wenn ich in eine Parkgarage gehe, und es gibt welche, die sind definitiv unheimlich und ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich habe trotzdem meinen Blick überall. Da sind Säulen, da sind Nischen und es sind in Parkgaragen oft immer so Doppeltüren. Ne? Ich mache die Tür ganz auf und schaue, wenn ich die ordentlich aufhau, dann kriegt der hinter der Tür steht eh eine, gleich mal präventiv eine drauf. Ja? Das heißt, mit offenen Augen wirklich durchs Leben gehen und wir müssen Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen. Es wird niemand sonst für uns tun können.
Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen ist ein gutes Stichwort. Sie haben auch das Tinder schon angesprochen.
Ja.
Wie kann ich denn, bevor ich mein Tinder-Match zu mir einlade, abklären, ob das ein absoluter Psychopath ist, der da dann bei mir auf der Fußmatte steht?
Also Sie können den mal vorher vorbeischicken, bei mir, dass wir ihn hier abchecken. Ich selber habe Tinder noch nicht ausprobiert, weil aus welchem Grund auch, den Grund habe ich nicht. Ich weiß nur, dass es hier gematcht wird und man trifft sich dann, oder wenn man ein Match hat, hat man die Möglichkeit, die Person zu kontaktieren. Das finde ich recht spannend, aber durchaus auch gefährlich. Was ich gehört habe, es gibt organisierte Tinder-Treffen und Tinder-Reisen. Da kann man sich zumindest ein bisschen absichern, indem andere Leute da sind. Ich würde auf jeden Fall mal Dr. Google nutzen und schauen, was ich über die Person herausfinden kann. Ich würde also Social Media nutzen, würde schauen, ist der irgendwo in meinem bekannten Umfeld drinnen, beziehungsweise ist es auch so, dass wenn eine Frau weggeht, dass sie auch ihrer guten Freundin sagen kann, du, ich gehe dorthin und 20 Minuten später ruf mich auf jeden Fall an. Ja? Und wenn ich das sage, heißt das, hol mich hier raus. Ja? Und wenn ich das sage, heißt das, ich habe ein gutes Gefühl. Ja? Oder ich kann das durchaus so machen, wenn ich mir unsicher bin, weil wir wollen ja die Leute nicht zur Hysterie, sondern nur zur Vorsicht erziehen, zu sagen, okay, treff mich mit dem in dem Lokal, setz du dich an den Nebentisch oder beobachte ganz einfach die Situation. Augen auf, Ohren auf, das ist ein ganz wichtiger Fakt.
Ich habe gelesen auf Ihrer Website, Sie bilden auch Wega-Leute, andere Spezialkräfte, Polizisten aus, bezüglich Gefahrenquellen in kleineren und größeren Menschengruppen erkennen. Jetzt auf das Risiko hin, dass wir jetzt unsere Hörer alle für den Rest ihres Lebens paranoid machen. Wenn ich jetzt am Stephansplatz bin, wie finde ich den Terroristen?
Sie wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht, wenn Sie Postfloch hinlegen, ja, und warten, bis alles vorbei ist. Es ist so, dass ich Menschen ausbilde, die diesbezüglich zu mir kommen. Das sind jetzt in der letzten Zeit also sehr viele auch private Sicherheitsunternehmen gewesen. Warum Sicherheitsunternehmen? Weil die für gewisse Events gebucht werden. Und da habe ich jetzt ganz viel ausgebildet im Bereich Suspension. Suspicious Behavior Identification, weil wenn Sie heute irgendwo hingehen, auf ein Event gehen, ja, dann schauen Sie, dass Sie was zum Essen und was zum Trinken haben und dann stellen Sie sich irgendwo sorglos hin. Wichtiger ist es zu schauen, was kann ich jetzt auch für meine eigene Sicherheit hier tun, und da kann ich schon viel tun, weil wie mein Sohn jünger war und auf Events gegangen ist und ich habe irgendwelche Tickets gecheckt, ich habe immer gesagt, soll ich dir die Tickets bestellen? Warum? Weil ich geschaut habe, wo setze ich ihn hin? Ich setze ihn nicht in die Nähe des Hauptausganges, weil wenn was passiert, dann rennen alle beim Hauptausgang raus, sondern ich setze ihn dorthin, wo der Nebenausgang zum Beispiel ist oder wo ich weiß, das Sicherheitspersonal steht. Also ich kann da präventiv auch schon was für meine Kinder zum Beispiel tun. Meine Aufgabe ist es, wenn ich für Wachfirmen, so wie im österreichischen Wachdienst, das darf ich hier sagen, der ÖWD, die habe ich geschult, die habe ich ausgebildet für Events. Die können dann zum Beispiel über Kameras Hotspots heranzoomen oder bestimmte Ausschnitte aus Menschenmengen. Wenn Sie jetzt auf ein Konzert gehen, weil Sie Robbie Williams sehen wollen oder Kiss oder was es halt sonst gerade immer gibt, habe gerade gelesen, Kiss kommen nach Wien im Juni.
Ausgezeichnet.
Ja, wenn ich da jetzt hingehe, um die zu sehen, dann verhalte ich mich vollkommen anders als jemand, der hingeht, um den Robbie Williams abzuschießen oder das in die Luft zu jagen. Und wir sind jetzt wieder bei dem, worauf es beim Profiling ankommt, beim Unterschied. Ja. Ja? Wer verhält sich anders, als es jetzt einer Norm entsprechen würde? Und auf die schaut man. Die zoome ich dann aus der Menge heraus, dann wird entweder Wachdienst informiert drüber, die schauen dann auch gleich, wo sind die Polizeibeamten, und dann beginnt die vorsichtige Isolierung von solchen Hotspots, nicht? Weil du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, entschuldigen Sie, schauen jetzt mal ein bisschen verdächtig aus, dann zieht der das Schnürl am Rucksack, sollte nicht passieren, weil bei den großen und guten Events sowieso Kontrollen sind, aber es ist dennoch möglich, solche Kontrollen zu überwinden, das testen wir auch immer wieder aus, wenn ich nicht will, dass der in meiner Handtasche etwas findet, findet er es nicht. Ja. Also die Gefahr ist natürlich immer da. Aber da wird dann ganz vorsichtig isoliert und dann schaut man, was ist das für einer, und manchmal ist es einfach nur ein Freak, ein Gnome oder ein sonstiger Wahnsinniger. Bitte?
Im Drogenrausch.
Ich könnte auch sein.
Ja, je nach Konzert ist man dann immer noch. Was auch immer. Aber, ja.
Oder im Gummibärli-Zuckerschock oder so. Absolut.
Wenn Sie vor dem Fernseher sitzen am Abend,
ja,
und Zeit im Bild schauen,
ja,
und es ist ein Gast aus der Politik.
Ich liebe es.
Sie lieben es?
Ja.
Warum denn?
Weil ich so schön sehen kann, was wirklich abgeht. Ja? Mein Mann und ich sitzen dann, wenn ich mal um diese Zeit schon zu Hause bin, wir haben meistens 12 bis 14 Stunden zu arbeiten am Tag, dann haben wir dabei unseren Spaß. Und wenn ich mir so diesen manchen Krimi anschaue, den deutsch-österreichische Krimis, das regelmäßig spielt, dann, wie soll ich es beschreiben, dann wird mir manchmal übel, weil die Emotionen oft falsch eingesetzt werden oder weil Schauspiel kein gutes Schauspiel ist. Wir haben fantastische Schauspieler, aber die spielen nicht alle in diesen Krimis mit. Ja. Aber im Grunde genommen ist für mich super, weil ich sehr viel fliege. Und früher bin ich am Flughafen gesessen, habe ein Buch gelesen oder habe ins Laptop geschaut und gearbeitet. Heute sitze ich dort und beobachte Menschen. Auch natürlich auch den Faktor Sicherheit betreffend, logischerweise. Wenn irgendwo ein Rucksack rumsteht und es keiner da, dann bin ich schon dort und sage, Entschuldigung, dieser Rucksack, der steht da schon 7 Minuten und keiner ist dort. Ja. Dann lachen die meisten schon, weil bei den deutschen Abflug, bei den Stellen, wo die meisten Abflüge nach Deutschland sind, kennen die mich schon, weil ich oft 2-3 Mal in der Woche fliege. So, die Frau Schlanjek ist wieder da. Naja, so alleinstehende Rucksäcke, die sind einfach, das sind Verdächtige. Mhm. Ja? Oder ich beobachte einfach die Menschen und schaue, was sich hier so zwischenmenschlich tut.
Wie hat sich denn das verändert? Sie machen das jetzt schon einige Jahre.
Ja.
Haben Sie da eine Veränderung, also im Verhalten der Menschen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen plump, die Frage, aber wissen Sie, was ich meine?
Es gibt viele Verhaltensveränderungen von Menschen, aber was mir auffällt, dass das Verhalten von Menschen immer respektloser wird. Und ich bin auch der Meinung, vielleicht ist es altmodisch von mir, dass bestimmte Verhaltensregeln man einhalten sollte. Distanzen, eine bestimmte Distanz halten. Ich habe das letztens im Flieger wieder erlebt, da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, schon wollen Sie jetzt, dass ich Sie Huckepack nehme? oder was wird das jetzt? Haben Sie eine erotische Anwandlung, weil der wirklich schon an mir richtig drangeklebt ist? Ja? Und er sagt, nein, ich warte hier nur zum Einsteigen. Sagt, dass Sie kommen auch noch in den Flieger rein, wenn Sie mindestens 20 Zentimeter Abstand halten. Ja? Wenn man einfach ein bisschen mehr Rücksicht auf andere nimmt, das habe ich bemerkt. Ich habe letztens im Flugzeug, da ist eine Gruppe von Leuten drin, die Pizza in den Flieger mitgebracht hatten. Ja? Nicht nur das war sehr lustig, dass sie drin Pizza aus Kartons gegessen haben, ich war sehr verwundert, ja? Sondern dann haben sie auch vom Duty Free die Getränke, die sie dort gekauft haben, ausgepackt. Das darf man ja nicht, das ist eigentlich versiegelt. Es hat aber niemand etwas gemacht. Fakt war, die waren in Österreich, sagt man, Plunzenfett oder Sternhagel voll. Und einer hätte dann bald meinen Mann noch vollgekotzt, ihm das Flugzeug angekotzt. Ja. Also ich Respekt, Benehmen, und dafür muss man auch sorgen oder sich auch dagegen verwehren. Das sind jetzt mal so die oberflächlichen Kleinen, die aber durchaus etwas bewirken können.
Das Neugierde, wohin war der Flug?
Bitte?
Wohin war der Flug?
Der Flug war von Portugal nach Wien.
Also der Heimreiserausch.
Ja, es war der Heimreiserausch. Zu Weihnachten.
Angehängt noch an diese Zielfrage vorher. Gibt's, und noch auch an diese Psychopathen, Narzissten, das kam von vorher, gibt es in der österreichischen Öffentlichkeit, Sie müssen jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber gibt es Leute, wo Sie wissen, das sind wirklich hochgradige Psychopathen?
Naja, beim Psychopathen ist es so, wissen Sie, der Psychopath agiert im Dunkeln. Ja? Wenn ich bei meinen Vorträgen frage ich immer, wer ist hier ein Psychopath, da zeigen immer ein paar auf. Und dann sage ich immer, Sie sind sicher kein Psychopath, Sie sind ein Narzisst, der jede Gelegenheit nutzt, um in den Mittelpunkt zu kommen. Ja? Also einen Psychopathen wird man so nicht erkennen, aber psychopathisches Verhalten. Beim Psychopathen ist es so, dass manchmal werden irgendwo Leute getötet oder plötzlich findet sich irgendjemand in Konservendosen im Keller wieder. Dann weiß er, dass ein Psychopathen aufgesessen ist, der ihn jetzt verpackt hat. Nicht? Und dann kommt so der ORF und schickt die Reporter hin und dann interviewt der Reporter die ganzen Nachbarn und die Nachbarn.
Das war doch ein ganz normaler Mensch.
Er war ein ganz, ganz normal, lieb war er, die Tasche hat er mir immer getragen, aber jetzt, muss ich sagen, ein bisschen komisch war er schon. Ja? Das ist so dieses Psychopathenphänomen. Und ja, wir haben in Österreich Leute, die narzisstisch sind, ja? Wo man das auch erkennt, die haben wir nicht nur in Österreich, die haben wir weltweit. Machen wir doch einen Blick nach Amerika. Ja. Der gibt für alles etwas her. Ja? Sagen wir jetzt mal so, eine sehr vielfältige oder hat ein, sagen wir so, ein vielfältiges Verhaltensspektrum. Ja? Also es ist immer da, es ist die Frage, hat jemand einen Anteil daran, ja? Oder ist er über den Anteil schon rüber und ist massiv gestört. Ja? Also wir haben definitiv auch in der österreichischen Politlandschaft Leute, die narzisstische Veranlagungen haben oder, wenn man ein bisschen Einblick hat, den habe ich, auch soziopathische, die mit Gegenständen schmeißen und plärren und Ärger machen, auch die gibt es überall, nicht nur in der Politik. Ja. Wenn wir in die Unternehmen schauen, in den Führungspositionen, je höher die Etagen sind, ja, oder je höher es hinaufgeht, umso mehr Narzissten haben wir. Und es gibt aber auch Narzissten oder Menschen, die so einen Grad an Narzissmus haben, das gut fürs Unternehmen ist, weil Narzissten können durchaus eloquent auftreten, die sind charmant, die sind witzig, die schaffen es, dass die Leute ihnen folgen, dann ist es auch gut fürs Unternehmen. Aber es gibt welche, da wird es ein bisschen schwierig, ja, denn die schaden Menschen. Und ich merke das oft, wenn ich in Unternehmen hineingehe, wenn mir zum Beispiel jemand beauftragt und sagt, Frau Stanik, schauen Sie sich bitte diese Abteilung an, irgendwas ist da, akuter Leistungsabfall, Fluktuation steigt, Leute sind in Krankenstand. Und ich gehe rein, wenn ich da reingehe, spüre ich das. Ja? Und da sind immer so drei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in so einer Abteilung drin, die von einem hochgradigen Narzissten geführt werden. Ja? Das ist so diese eine, die Jubelgruppe, nenne ich die, ja, die das nicht anders verarbeiten können, das Leid, das sie haben, die verarbeiten das über Jubeln, die sagen dann so Sachen, bei uns ist alles so super und der Chef ist so super und die Kollegen sind so super und wir haben die voll superen Umsätze und alles ist so klasse, ja. Da klingelt schon mal bei mir. Ja. Die zweite Kategorie, die sich da drin befinden kann, das sind die Ohnmächtigen, ja. Die gehen wie die Zombies durch die Gegend. Die spüren, da stimmt was nicht, aber sie zombeln halt weiter und versuchen das alles auszublenden und leiden so vor sich hin. Und dann gibt es die Unmächtigen, das ist die dritte Kategorie, die sehen, was läuft und können aber nichts machen. Mhm. Ja? Und das spürst du auch richtig, wenn du hineingehst. Und dann musst du einmal schauen, wer ist denn da jetzt dran beteiligt, dass es denen so geht, wie es geht. Und dann musst du halt mal schauen, dass du die Hintermänner, Hinterfrauen herausfindest oder schaust, wo ist der eigentliche Drahtzieher. Denn oft wird der Narzisst auch missbraucht. Denn oft holt sich ein genialer Puppenspieler-Psycho ein paar Narzissten. Narzissten haben ein enormes Ego, ja, das man permanent füttern muss. Viele Narzissten haben ein minimales Maß an Selbstwert und nach außen hin ein übersteigertes, teilweise auch kotziges Selbstwertgefühl. Und wenn da jetzt so ein genialer Puppenspieler bei Narzissten hat, dann füttert er die und sagt, hey, ihr seid echt klasse. Ja? Wir gemeinsam, wir Chaka, wir schaffen das, wir werden was bewegen, ich ziehe euch mit hoch. Ja? Und der spannt die ein und die rennen. Die rennen und machen eigentlich die Mafia-Drecksarbeit. Die machen die Mafia-Drecksarbeit. Der oben putzt ja und ich habe nichts gemacht. Die waren das. Ja? Also so kann das durchaus funktionieren. Und da gehe ich halt hinein und schaue mir an, was da läuft. Und manchmal muss man so einen Konfliktherd oder Narzisstenherd neutralisieren.
Wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, das klingt aber verdammt spannend, was Sie da machen. Mhm. Und eigentlich würde ich das auch gern machen. Wo kann ich dann da hinkommen, um das zu lernen, was Sie können?
Zu mir. Bei mir gibt es eine Ausbildung, die heißt Certified Profiler PSCN. PSCN steht für Persönlichkeitsscanning. Ja? Mhm. Das ist eine Jahresausbildung. Das sind 2 Tage im Monat, die man hier verbringt, mit ein bisschen zwischenzeitlichen Arbeiten. Und ja, das kann man hier machen. Wenn man rausgeht nach einem Jahr, ist das Mindeste, was man hat, eine hohe Exzellenz an Menschenkenntnis.
Und falls es wer das Thema noch spannend findet und gerne mehr darüber lesen würde, Sie haben Bücher, sehr erfolgreiche
ja,
Bücher geschrieben.
Ja, mein Buch Award-Preisträger, das war mein erstes Buch, das habe ich in 3 Wochen geschrieben. Das war Profiling, ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist. Der zweite ist noch immer ein Topseller, heißt Mein Wille geschehe, Macht und Manipulation in Schlüsseln. Habe ich auch in 3 Wochen geschrieben. Bin ein Deadline-Junkie, was das betrifft. Ich kann da nichts lang vorbereiten. Die Bücher werden geliebt von meinen Seminarteilnehmern, weil sie übersichtlich sind, weil sie strukturiert sind und weil man sie immer wieder aufblättern kann und nachschauen kann. Und das dritte muss ich im Juni abgeben. Das heißt, ich beginne also in der zweiten Maiwoche mit dem Buch. Den Titel darf ich leider noch nicht sagen.
Worum wird es denn gehen?
Bitte?
Worum gibt es einen Themenschwerpunkt?
Es gibt einen Themenschwerpunkt und der ist extrem spannend.
Also, Sie machen eine Website, da kann man dann auch einfach ein Auge drauf halten oder eine Facebook-Seite. Ja. Mhm.
www.patricia-staniek.com und ich freue mich auch auf alle Besucher, die mich über LinkedIn kontaktieren oder Instagram oder Facebook.
Ja, das kann man übrigens auch mit uns machen, außer LinkedIn, das wäre ein bisschen eine Themenverfehlung für uns. Aber Insta, Facebook, Twitter, Spotify abonnieren, Deezer abonnieren, das geht alles.
Und was ich noch deponieren wollte, ich habe mich gerade verliebt in die Gebrüder Planlos.
Das ist nett.
Das tun unsere Hörer auch jedes Mal aufs Neue.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Es war wirklich super spannend. Ja.
Dankeschön. Dank. Danke Ihnen. Dankeschön. Danke.
Ja. Und uns? Hört ihr nächste Woche wieder? Es wird hoffentlich wieder so spannend. Wir können nichts garantieren. Wir werden es versuchen.
In diesem Sinne,
bis bald. Auf Wiederhören.